NDR Info. Echo des Tages.
Sonnabend, 23. Mai, und das sind einige der Themen in dieser kompakten Stunde bis 19 Uhr. Tag des Grundgesetzes, optimistische Appelle in schwierigen Zeiten. Corona-Infektionen nach Restaurantbesuch, reichen die Hygieneregeln aus. Schluss mit der Maskenpflicht, Thüringen will weitere Lockerungen. Südamerika, das neue Corona-Epizentrum, Brasilien ist besonders betroffen. Und der 27. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, zum zweiten Mal komplett ohne Zuschauer. Im Studio Carsten Fick, Ihnen einen schönen guten Tag. Jahrestag heute. Vor genau 71 Jahren wurde in Bonn das Grundgesetz verkündet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht zum Tag des Grundgesetzes keinen Anlass für Kleinmut. Gerade in der Corona-Pandemie zeige sich, wie tief verankert die Grundwerte der Demokratie seien. Das schreibt Steinmeier in einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung. Und auch Kanzlerin Merkel äußerte sich heute in ihrem wöchentlichen Videopodcast. Sie verteidigte die Einschränkungen der Grundrechte in der Corona-Krise. Das Virus sei eine Zumutung für die Demokratie und genau deshalb seien die Einschränkungen notwendig. 71 Jahre Grundgesetz, aus Berlin dazu Vera Wolfskämpf.
Ein Geburtstag in schwierigen Zeiten. Solche Freiheitsbeschränkungen wie in der Corona-Pandemie erlebt das Grundgesetz mit seinen 71 Jahren zum ersten Mal. Aber zur Risikogruppe gehöre es deshalb noch lange nicht, so Frank-Walter Steinmeier. Der Bundespräsident schreibt in einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung, das Grundgesetz werde die Pandemie ohne Schaden überdauern. Es spreche nichts für die Befürchtung, dass die Beschränkungen nicht wieder aufgehoben werden, sobald die Entwicklung der Pandemie das erlaubt. Das betont auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Videopodcast. Sie verstehe die Sorgen der Menschen, was die Beschränkungen von Grundrechten angeht.
Aber sie waren notwendig, und das haben wir auch immer wieder begründet, weil wir uns der Würde der Menschen verantwortlich fühlen, so wie es im Artikel 1 unseres Grundgesetzes gesagt ist. Und dazu gehört für mich und für die Bundesregierung, dass wir eine Überforderung unseres Gesundheitssystems verhindern wollten. Das ist uns glücklicherweise auch gelungen.
Die derzeitige Infektionslage ermögliche Lockerungen. Alle Beschränkungen müsse die Regierung nun immer wieder begründen. Das erwartet auch die FDP-Politikerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Anfangs habe es diese Überprüfungen nicht gegeben, kritisiert die frühere Bundesjustizministerin bei WDR 5.
Inzwischen ja, zu Anfang März war das nicht der Fall. Aber ich denke, jetzt kommt es dazu und die Gerichte zwingen auch die Politik dazu.
So hatten verschiedene Gerichtsurteile zu Lockerungen beim Versammlungsrecht oder bei Quarantänevorschriften geführt. FDP-Politikerin Leuthäuser-Schnarrenberger fordert jetzt auch klare Regeln für Kindertagesstätten und Grenzöffnungen. Auf lange Sicht brauche es neue Regelungen, um auf nationaler Ebene mit solchen Pandemien umzugehen. Auch als Antwort auf die Frage, wie das Parlament die Regierung kontrollieren kann. Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann erklärt, in einer Krise müsse die Regierung handeln. Doch das Parlament habe sie dazu ermächtigt, betont der SPD-Politiker bei NDR Info. So habe der Bundestag nach dem Infektionsschutzgesetz festgestellt, dass es um eine Epidemie nationaler Tragweite geht.
Insofern hat das Parlament immer das letzte Wort gehabt. Auf der anderen Seite waren die Verordnungsermächtigungen aber sehr, sehr weitgehend, waren pauschale Generalermächtigungen. Und deshalb glaube ich, wenn wir die Pandemie überstanden haben, ist eine Generalinventur der rechtlichen Instrumente fällig.
Für künftige Pandemien müsse das so geregelt sein, dass Gefahrenabwehr und demokratischer Rechtsstaat miteinander in Einklang stehen. Trotz der umfassenden Einschränkungen findet Oppermann die bisher getroffenen Maßnahmen aber verhältnismäßig. Darüber zu diskutieren und zu streiten, ist für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Zeichen für eine lebendige Demokratie. Jedoch kritisiert er Verschwörungstheorien und die politischen Ziele dahinter. Angriffe auf die Demokratie gemeinsam abwehren. Das fordert Steinmeier quasi als Geschenk zum 71. Geburtstag des Grundgesetzes.
Unsere Korrespondentin Vera Wolfskämpf aus Berlin. Vorschläge gibt es ja reichlich derzeit, wie die Konjunktur in Deutschland wieder angekurbelt werden könnte. Urlaubsgutscheine, Gutscheine für die Gastronomie, Steuerentlastungen, Kaufanreize. Fast jede Partei hat da, je nach politischer Ausrichtung, was anzubieten. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU, der ja auch Parteichef werden möchte, er hat einen einmaligen staatlichen Familienbonus von 600 € pro Kind vorgeschlagen. So sollen Familien entlastet und so soll dann auch die die Wirtschaft wieder in Schwung gebracht werden. Das allerdings sorgt für Diskussionen, vor allem in den eigenen Unionsreihen. Anja Günther dazu aus Berlin.
Wie die im Zuge der Corona-Krise angeschlagene Wirtschaft wieder angekurbelt werden kann, darüber wollen sich CDU, CSU und SPD nach Pfingsten Gedanken machen. Am 2. Juni ist ein Spitzentreffen im Kanzleramt vorgesehen. Dann soll ein milliardenschweres Konjunkturpaket geschnürt werden. Die CSU hat sich auf ihrem kleinen Online-Parteitag gestern schon einmal positioniert. Parteichef Markus Söder findet, einfach nur Geld verteilen, das geht so nicht. Für das geplante Konjunkturpaket fordert er also eine 100 Milliarden Euro Obergrenze.
Wenn wir diese Obergrenze nicht haben, dann fehlt uns jede zweite Luft. Wenn dann noch einmal ein Rückfall käme, wenn andere Wirtschaftsprobleme da sind, dann geht auch Deutschland die Luft aus. Das darf uns auf keinen Fall passieren.
Ob eine solche Obergrenze kommt, wird sich zeigen. Mindestens die SPD dürfte das nicht einfach so schlucken. Wirtschaftliche Hilfe in der Corona-Krise erwarten nicht nur Unternehmen und Kommunen, auch Familien wünschen sich mehr Unterstützung. Die SPD denkt Medienberichten zufolge an einen staatlichen Familienbonus. Einmalig 300 Euro schweben Bundesfinanzminister Olaf Scholz angeblich vor. Ein ganz ähnlicher Vorschlag kommt vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und CDU-Bundesvize Armin Laschet. Er wirbt allerdings für einen einmaligen Familienbonus von 600 Euro pro Kind als Aufstockung des Kindergeldes.
Familien haben besonders gelitten. Das ist der Konjunkturimpuls, der auch den Konsum dann beflügeln wird.
Die CSU hält von alledem nicht viel, wie der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag Alexander Dobrindt gegenüber dem Bayerischen Rundfunk klarmachte.
Wir brauchen jetzt keinen Wettbewerb darüber, ob 300 oder 600 Euro am Schluss uns aus der konjunkturellen Krise herausführen, sondern jetzt muss es um die Innovationsfragen, um die neuen Technologien gehen. Wie viel Geld investieren wir darüber, dass die Wirtschaft wieder Schwung hat? Darum müssen die Fragen sich drehen.
Kritische Stimmen kommen auch aus der CDU, also aus Armin Laschets eigener Partei. Die finanzpolitische Sprecherin der Unionsbundestagsfraktion Antje Tillmann sagte der Rheinischen Post, eine Bonuszahlung für alle Familien sei nicht zielgenau. Tillmann plädierte dafür, einen möglichen Bonus an den Kinderzuschlag zu koppeln, den nur bedürftige Eltern erhalten. Außerdem könne man darüber nachdenken, die zum Januar 2021 geplante Erhöhung des Kindergeldes vorzuziehen. Viel Diskussionsstoff also für den Koalitionsausschuss am 2. Juni. Es wird um den richtigen Weg aus der Wirtschaftskrise gehen und wieder einmal um viel Geld.
Anja Günther aus Berlin im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Seit fast zwei Wochen sind in Niedersachsen, wenn auch unter strengen Auflagen, die Restaurants wieder geöffnet. Das gehört zu einer ganzen Reihe von Lockerungen und Skeptiker haben in diesem Zusammenhang auch schon gewarnt, es könnte zu neuen Ausbrüchen der Corona-Infektionen kommen. Zumindest im ostfriesischen Landkreis Leer scheint sich das jetzt zu bewahrheiten, nachdem dort gut eine Woche lang überhaupt keine Neuinfektionen bekannt geworden waren, gibt es dort jetzt ein ernsthaftes Problem. Alles im Zusammenhang mit einem Restaurantbesuch. Gerd Znitja berichtet aus Oldenburg.
Das Restaurant Alte Scheune im Dörfchen Jeringsfehn stand rund ein Jahr lang leer. Nun wollten neue Inhaber den Betrieb wieder aufnehmen und richteten das rustikale Haus her. Und vor den ersten regulären Gästen gab es am 15. Mai einen Abend für die Geschäftspartner, sagt Gastwirt Arend Kampen.
Zum Beispiel Lieferanten oder Monteure oder Elektriker, Gaswasserinstallateure, Heizungsmonteure. Und jeder hat diesen Abstand mit Maske reinzukommen gewahrt.
Und auch sonst, so beteuert Kampen, seien alle Regeln befolgt worden. Weniger als die Hälfte Hälfte der Stühle besetzt, die Tische auf Abstand, in getrennten Nischen, besetzt mit Personen aus zwei Haushalten, das Personal mit Masken, kein Händeschütteln, also keine Feier, keine Party, kein Besäufnis, sagt der Wirt.
Es war ein richtig normaler à la carte Abend, es war ein Testabend, kann man sagen. Keine Eröffnungsparty, sondern ein wirklicher Testabend, wo wir quasi mit 3 à la carte Gerichten plus 2 Vorspeisen in der Speisekarte die Gäste bewirten konnten.
Das böse Erwachen kam wenige Tage später. Ein Arzt, der unter den geladenen Gästen war, spürte an sich die bekannten Symptome einer Corona-Infektion und testete sich selbst. Ergebnis: positiv. Weitere Tests unter den Gästen brachten zunächst insgesamt 7 positive Resultate. Der Wirt Arend Kampen erfuhr schließlich, dass auch er selbst infiziert ist.
Mittwochabend habe ich das positive Ergebnis gekriegt. Daraufhin habe ich dann quasi geschlossen und bin an die Öffentlichkeit gegangen.
Das sei seine eigene Initiative gewesen, sagt Kampen. Er habe nicht gezögert und dem Gesundheitsamt alles mitgeteilt, was er wusste. Seitdem hat die Behörde neben weiteren Tests unter den Gästen versucht, die Nicht-Infizierten und alle Kontaktpersonen der Infizierten zu erreichen. Allein am Himmelfahrtstag seien deshalb Dutzende von Telefongesprächen geführt worden. Und die Testergebnisse kommen nach und nach auf den Tisch. 9 Infizierte sind es jetzt und die Zahl der potenziell angesteckten Kontaktpersonen hat sich von 50 auf 70 erhöht. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA in Niedersachsen hat die Vorgänge mit Entsetzen zur Kenntnis genommen. Vizepräsidentin Birgit Kolb-Binder befürchtet, dass die ganze Branche großen Schaden nehmen könnte. Wenn Wirte und Gäste sich an die Regeln hielten, seien solche Infektionen in Restaurants so gut wie unmöglich, sagte sie dem NDR heute. Aber was ist dann schiefgelaufen? Der Leraner Landrat Matthias Grote bezweifelte heute, dass sich alle Beteiligten an die strengen Regeln gehalten haben. Das Gesundheitsamt habe bei Befragungen erfahren, es habe sehr wohl Verstöße gegeben. Zu wenig Abstand, Körperkontakt, Hände schütteln, Verzicht auf die Maske. Das müsse nun weiter überprüft werden. Für das niedersächsische Sozialministerium stellt sich darüber hinaus noch eine andere Frage. War der Abend im Restaurant für geladene Gäste nicht eigentlich eine private Feier? In diesem Fall hätte die Zusammenkunft überhaupt nicht stattfinden dürfen, sondern wäre von vornherein ein Verstoß gegen die Corona-Regeln, sagte heute ein Ministeriumssprecher. Gastwirt Arend Kampen könnte also noch Schwierigkeiten bekommen, gegen die sein bisheriger Infektionsverlauf offenbar eine Kleinigkeit war.
Vorgestern Abend, da hatte ich Knieschmerzen, Gliederschmerzen. Die waren aber dann über Nacht, ja, morgens, wo ich aufgestanden bin, wieder alle weg. Ich bin topfit. Ich könnte theoretisch, wenn ich nicht wüsste, dass ich positiv bin, Montag wieder arbeiten gehen.
Mindestens 9 neue Corona-Infektionen also im Landkreis Leer in einem Restaurant, auch wenn dieses offiziell wohl noch nicht eröffnet war. Darüber habe ich mit Rainer Balke gesprochen. Er ist Hauptgeschäftsführer der DEHOGA in Niedersachsen. Das ist der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. Ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, was ist da schiefgegangen in diesem Restaurant? Reichen die vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln, reichen die vielleicht nicht aus?
Unser Problem ist, dass wir aktuell von dem Sachverhalt eigentlich überhaupt nichts wissen. Also wir greifen auch zurück auf die Pressemitteilung bezüglich das, was der Landrat Grote gestern gepostet hat. Also insofern müssen wir eine Einschätzung des Vorfalles aus der Ferne vornehmen. Also wir sind bestürzt, dass eine einmalige Veranstaltung, es soll sich ja um eine Pre-Opening-Veranstaltung gehalten haben, solche Folgen haben kann. Und besorgt sind wir natürlich, dass das, was da in einem Restaurant gelaufen hat, Rückwirkung auf das gesamte Gaststättengewerbe in Niedersachsen, also auf die ganze Branche haben kann.
Haben Sie das Gefühl, dass die Vorgaben, die Regeln da nicht unbedingt von allen Betreibern, auch nicht von allen Gästen eingehalten werden? Gibt es die Befürchtung bei Ihnen?
Also das Gefühl und diese Befürchtung haben wir eigentlich nicht. Und unsere Rückmeldung bislang waren die, dass Gäste sich sehr verantwortlich verhalten und unsere Gastwirte erst recht, weil sie wissen, dass davon ihre Existenz abhängt.
Aber das scheint ja in diesem Fall wirklich nicht geklappt zu haben.
Ja, irgendwas ist da schiefgelaufen und zwar radikal. Also insofern hoffen wir darauf, dass das zuständige Gesundheitsamt vor Ort im Landkreis Leer Ursachenforschung betreibt, damit letztendlich die Ursachen, die verantwortlich waren für diesen Unfall, wenn ich das so sagen darf, ans Licht kommen und wir daraus unsere Rückschlüsse ziehen können.
Sie sprechen von Verantwortung. Wie sieht es mit einer Verantwortung aus in einem solchen Fall, wenn Gäste, wenn Betreiber in einem Restaurant zusammensitzen? Wer ist da verantwortlich?
Ja, das hängt natürlich immer davon ab, welche Fehler dort gemacht worden sind, welche Fehler die Ursache für das spätere Geschehen waren. Wenn also ein Gastwirt die Hygieneauflagen, die Abstandsregelungen und so weiter und so fort nicht einhält, dann wird man wohl davon ausgehen müssen, dass er verantwortlich ist. Wenn das Ganze zurückzuführen ist auf einen infizierten Gast, von dem niemand wusste, dass er infiziert ist, dann wird wohl bei keinem die Verantwortung liegen, weder beim Wirt noch bei dem Gast.
Sind denn überhaupt die Abstandsregeln in der Praxis immer und überall einzuhalten oder sieht es in der Praxis nicht ganz anders aus, nach dem dritten Bier vielleicht auch?
Also da gibt es keinen Spielraum. Die Abstandsregeln sind einzuhalten, eben die Tischabstände von 2 Metern und die Abstände zwischen Personen von 1,5 Metern. Und wenn es da also alkoholberauscht zu Übergriffen kommt, dann muss im Zweifel der Gastwirt einschalten und das unterbinden.
Aber müssen Sie vielleicht Konsequenzen ziehen nach einem solchen Fall? Müssen Sie da nachjustieren, was die Regeln betrifft vielleicht?
Nein, glauben wir überhaupt nicht. Weil das, was ausgearbeitet worden ist an Abstandsregelungen und auch an Hygieneregelungen, also voll ausreicht, um das Geschehen vor Ort unter Kontrolle zu bringen. Es muss eben nur eingehalten werden.
Und welches Licht wirft jetzt dieser Vorfall auf die gesamte Restaurant- und Gaststättenbranche?
Also wir befürchten, dass ein schlechtes Licht geworfen werden könnte, aber wir hoffen auf das Verständnis unserer Gäste. Insbesondere, dass die Gäste den Eindruck haben, dass alle Gastwirte bis auf diesen Einzelfall die Regeln einhalten, die festgelegt worden sind von der Landesregierung.
Haben Sie denn die Befürchtung, dass all diese Lockerungen, die jetzt gelten, wenn sich so etwas nochmal wiederholt, dass alles wieder zurückgedreht werden muss?
Ja, die Befürchtung ist berechtigt. Das ist ja von der Landesregierung angekündigt worden, dass wenn die Infektionsfälle eine bestimmte Zahl übersteigen, dann wieder zurückgedreht wird. Und wir müssen eben aufpassen in unserer Branche, dass wir durch das penible Einhalten der Regeln, die festgelegt worden sind, dazu keinen Anlass geben.
Und wie scharf werden diese Regeln überhaupt kontrolliert?
Zuständig dafür sind die Gesundheitsämter vor Ort beziehungsweise die Polizeibehörden. Unser Eindruck ist schon, dass da sehr sorgfältig von Seiten der Behörden mit umgegangen wird. Und angekündigt worden ist auch, dass wenn einzelne Übergriffe registriert werden, dass dann also auch mit drakonischen Bußgeldern zu rechnen ist.
9 neue Corona-Infektionen also nach einem Restaurantbesuch im Landkreis Leer. Rainer Balke war das, der Hauptgeschäftsführer der Dehoga in Niedersachsen. Und dann auch noch diese Meldung. Nach einem Gottesdienst in einer Kirchengemeinde der Baptisten in Frankfurt haben sich nach offiziellen Angaben mehr als 40 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Ja, da scheinen also die Abstands- und Hygieneregeln nicht gegriffen zu haben. Ganz andere Pläne gibt es in Thüringen. Das Bundesland will Anfang Juni die allgemeinen Corona-Beschränkungen beenden. Damit würden landesweite Vorschriften zu Mindestabständen, dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz sowie Kontaktbeschränkungen der Vergangenheit angehören. Das kündigte Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken heute an. Franziska Greve dazu aus Erfurt.
Der Ministerpräsident hat sich zu einem neuen Kurs entschlossen. Einen entsprechenden Vorschlag will er in der kommenden Woche zunächst seinem Kabinett präsentieren.
Dahingehend, dass wir tatsächlich nach dem 5. Juni mit den allgemeinen Verboten umsteigen in Gebote und von den zentralen Vorgaben auf lokale umsteuern.
Ramelow setzt nun auf den mündigen Bürger. Wir hätten gelernt, mit der Pandemie umzugehen. Weil Hygiene, Abstand und Masken wirkten, finde in weiten Teilen Thüringens kein Infektionsgeschehen mehr statt. Deswegen soll ein Großteil der Verantwortung an die Gesundheitsämter vor Ort gehen. Für Mario Vogt, den Vorsitzenden der oppositionellen CDU im Thüringer Landtag, ein richtiger Schritt. Der CDU-Mann fordert rasche Lösungen.
Wir sollten jetzt auch bei den Kitas und bei den Schulen ganz schleunig auch die Öffnung herbeiführen, weil das schmerzt die Bürger in Thüringen am stärksten. Sie können nicht planen, nicht auf Arbeit gehen, weil es eine ganz lebensferne Lösung gibt durch das Landesministerium. Und hier muss nachgesteuert werden.
Auch Ramelows Koalitionspartner von SPD und Grünen sehen Probleme beim derzeitigen Umgang mit Schulen und Kindergärten. Vor allem in der Praxis. Wie ein Regelbetrieb wieder funktionieren kann, sind sich die Regierungspartner aber weitgehend einig. Mit flächendeckenden Tests, sagt auch der Ministerpräsident.
Wir wollen, dass alle Lehrerinnen und Lehrer und alle Kindergärtnerinnen und alle Eltern, die Angst haben, sich testen lassen können. Dass die Kinder getestet werden, das wird sehr viel Geld kosten. Und bevor ich jetzt auf den Bund warte, sage ich, das ist im Sondervermögen regelbar. Da sind 25 Millionen hinterlegt. Die wollen wir aktivieren.
Von der AfD-Fraktion als größte Oppositionsgruppe im Landtag hieß es, Ramelow greife nun reichlich spät eine AfD-Forderung von Mitte April auf. Die Thüringer FDP als kleinste Fraktion im Landtag warnte vor einem Verordnungsflickenteppich, wenn Städte und Kreise unterschiedliche Regeln festlegen.
Thüringen will die Corona-Regeln lockern. Franziska Grewe berichtete aus Erfurt für das Echo des Tages. Morgen Abend geht der muslimische Fastenmonat Ramadan zu Ende. Und wegen der Corona-Beschränkungen war es ein Fastenmonat, wie es ihn wahrscheinlich noch nie gegeben hat. Das gilt natürlich auch für die 140.000 Muslime in Hamburg. Moscheen waren lange geschlossen und das allabendliche Fastenbrechen in großer Gemeinschaft, das musste ausfallen. Dani Marcus Marsalo über den ungewöhnlichsten Ramadan aller Zeiten.
Immer kurz vor 19 Uhr hat Restaurantbesitzer Husamettin Uludag Stress. In seinem Laden in Harburg bereitet er Iftar vor, das Essen zum allabendlichen Fastenbrechen.
Salat, Reis, Döner Kebab und Hähnchenkeule. Jeden Tag 15 Portionen.
Iftar ist während des Ramadans eigentlich ein sozialer Höhepunkt, wenn manchmal hunderte Menschen zusammenkommen, um nach Sonnenuntergang gemeinsam zu essen. Die Moscheen sind dann voll, aber in den ersten Wochen des Ramadan waren die Moscheen geschlossen. In der Hamburger El-Iman-Gemeinde hat man deshalb auf Iftar to go gesetzt, zum Mitnehmen, sagt Imam Munib Dukali.
Sie gehen direkt zum Restaurant. Die rufen am Tag vorher bei uns an, damit wir wissen, wie viele Personen, wie viele Portionen vorbereitet werden sollen. Dann gehen sie zum Restaurant und holen das Essen ab.
Die Corona-Krise hat die muslimischen Gemeinden in Hamburg vor einige Probleme gestellt. Der bisherige Höhepunkt der Infektionszahlen fiel genau mit dem Beginn des Ramadan zusammen. Wie Gotteshäuser aller Religionen mussten auch die Moscheen dicht machen. Also wurde auf anderen Wegen kommuniziert, sagt der Imam.
Es ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Also ich habe zwar früher auch Unterrichte und Vorträge online gehalten, aber das war sozusagen kein Muss. Also es war ein zusätzliches Angebot. Aber jetzt müssen wir das in diesem Rahmen gestalten, da wir sonst die Mitglieder nicht erreichen können, die sonst zur Moschee kommen.
Auch nachdem die Gotteshäuser wieder öffnen durften, war der Andrang überschaubar, sagt Mehdi Arui von der Schura Hamburg. 56 Gemeinden sind da organisiert. Statt der großen öffentlichen Gemeinschaft habe es eine Besinnung auf die Familie gegeben, sagt er.
Viele haben Gelegenheit gehabt, dann mehr mit den eigenen Kindern zu beten, nicht nur oberflächlich, sondern auch tiefergründig die eigene Weltanschauung und die Denkweise zu besprechen, mehr ins Philosophische zu gehen. Und daher ist es schön, dass man hier dazu gezwungen wurde, in den ersten Wochen zu Hause zu bleiben, weil es gab gar keine Moscheen in den ersten Wochen, die geöffnet hatten.
Viele Familien seien enger zusammengerückt, sagt Arui, und hätten das Beste aus der schwierigen Situation gemacht.
Der erste Spruch, der mir einfällt, ist, wenn ihr das Leben Zitronen schenkt, dann mach Limonade draus.
Zu Ende geht der Ramadan mit dem Eid al-Fitr, dem Fest des Fastenbrechens. Da dürfen derzeit nur 10 Personen aus 2 Haushalten zusammenkommen. Gottesdienste gibt es, aber da gelten die üblichen Sicherheits- und Abstandsregeln. Imam Munib Dukali von der El-Iman-Gemeinde in Harburg hofft, dass Corona sehr bald zu Ende geht und sich das Leben normalisiert. Einen zweiten Corona-Ramadan will er nicht.
Auf keinen Fall, aber das wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, diese ganze Umständlichkeit, der ganze Stress und so weiter. Es ist besonders, ne? Aber auch gleichzeitig irgendwie schön.
Ende eines ungewöhnlichen Ramadan. Dani Marcus Marsalo berichtete. Und in der kommenden halben Stunde nach den Nachrichten berichten wir dann über die Corona-Pandemie in Südamerika und über den Bundesligaspieltag, den 27. ohne Publikum in der ersten Fußball-Bundesliga.
Nachrichten.
Um 18:30 Uhr. Lea.
Nach einem Corona-Ausbruch in Ostfriesland gehen die Behörden davon aus, dass sich die Menschen in einem Restaurant angesteckt haben. Wie der Landkreis mitteilte, stehen mindestens 11 Infektionen vermutlich im Zusammenhang mit einer Feier in einem Lokal in Murmaland. Nach der Befragung der insgesamt 36 Gäste gebe es Hinweise, dass einige Gäste gegen die Corona-Regeln verstoßen hätten, sagte der Landrat des Kreises Leer, Grote. Ob dies der Fall gewesen sei, müsse das Ordnungsamt klären. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA zeigte sich bestürzt und forderte eine umfassende Aufklärung der Vorfälle. Das Hygiene- und Abstandskonzept für gastronomische Betriebe mache Neuinfektionen eigentlich unmöglich. Berlin. Bundespräsident Steinmeier hat am heutigen Tag des Grundgesetzes die Bedeutung der Verfassung gewürdigt. Steinmeier schrieb in einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung, es gebe keinen Anlass für Kleinmut. Gerade in der Corona-Pandemie zeige sich, wie lebendig die Demokratie, wie tief verankert und wie hoch geschätzt ihre Grundwerte seien. Er freue sich, dass über die Entscheidungen im Bund und in den Ländern lebhaft diskutiert und gestritten werde. Berlin. Die Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und der Lufthansa über ein milliardenschweres Rettungspaket dauern an. Nach Informationen der deutschen Presseagentur ist derzeit unklar, wann es zu einem Ergebnis kommt. Bei dem Rettungsplan müssten noch technische und rechtliche Fragen geklärt werden, heißt es. Vorgesehen ist, dass der Staat der Lufthansa mit insgesamt 9 Milliarden Euro unter die Arme greift. Der Finanzexperte der Grünen im EU-Parlament Giegold sagte auf NDR Info, es sei richtig, dass die Regierung bei der Fluggesellschaft einsteige. Sie müsse jedoch für Mitspracherechte sorgen. In Frankreich laufe es besser, betonte Giegold. Der Air France seien beispielsweise ökologische Auflagen gemacht worden. Hamburg. In knapp 40 Städten sind heute bundesweit Menschen für eine humanere Flüchtlingspolitik auf die Straße gegangen. Die Teilnehmer der Kundgebungen forderten eine Evakuierung der überfüllten Lager in Griechenland. Im Norden fanden Protestaktionen wie Menschenketten unter anderem in Hamburg, Hannover, Kiel und Osnabrück statt. Aufgerufen zu den Demonstrationen hatte die Flüchtlingshilfsorganisation Seebrücke. Nach ihren Angaben gab es heute in 9 europäischen Ländern Veranstaltungen, die alle friedlich verlaufen seien. Die zentrale Kundgebung ist morgen Mittag in Berlin geplant. Zum Sport. Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen einen wichtigen Sieg erzielt. Beim SC Freiburg setzten sich die Bremer mit 1:0 durch und sind in der Tabelle derzeit nur noch 2 Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Der VfL Wolfsburg verlor gegen Borussia Dortmund mit 0:2. Außerdem spielten Mönchengladbach-Leverkusen 1:3 und Paderborn-Hoffenheim 1:1. In der zweiten Liga hat der VfL Osnabrück das Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96 mit 2:4 verloren. Der FC St. Pauli musste sich in Darmstadt mit 0:4 geschlagen geben. Die Partie Sandhausen gegen Regensburg endete 0:0. Das Wetter. Wechselhaft mit einzelnen Schauern, gebietsweise aber auch längere freundliche Abschnitte. Höchstwerte 14 bis 20 Grad und vereinzelt stürmische Böen. Nachts bewölkt und einzelne Schauer, Tiefstwerte 12 bis 7 Grad. Morgen Wechsel von etwas Sonne und dichten Wolken, zeitweise Schauer, vereinzelt auch Gewitter, Höchstwerte 14 bis 17 Grad. Und die weiteren Aussichten, am Montag zunächst wolkig, später freundlicher, einzelne Schauer, 13 bis 19 Grad und am Dienstag meist heiter bei 15 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Und Sie hören das Echo des Tages noch bis 19 Uhr mit Carsten Figg im Studio. Bundeskanzlerin Merkel äußert sich in ihrem Podcast ja regelmäßig zu den Folgen der Corona-Krise. Heute hat sie nochmals etwas zur Zusammenarbeit der europäischen Staaten gesagt. Wir hören mal rein.
Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie wissen wir, dass alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union betroffen sind. Und viele schwerer als wir. Deshalb ist es jetzt eine Zeit, zusammenzustehen in Europa und zu zeigen, dass wir gemeinsam stark bleiben wollen. Dem fühlt sich die Bundesregierung verpflichtet, sowohl was die Ausgestaltung von gemeinsamen europäischen Hilfsprogrammen anbelangt, aber auch was die Gestaltung unserer Präsidentschaft in den nächsten 6 Monaten ab dem 1. Juli anbelangt. Wir werden dafür Sorge tragen, dass Europa aus dieser Krise so hervorgeht, dass es auch weiter gemeinsam für Frieden und Wohlstand kämpfen kann.
die Bundeskanzlerin in ihrem wöchentlichen Podcast. Bei der Frage, was die EU denn machen könnte, hatte sich Merkel mit Frankreichs Präsident Macron ja auf ein Konzept für einen Wiederaufbau geeinigt. 500 Milliarden Euro sollen demnach von der EU-Kommission als Kredite aufgenommen und dann über den EU-Haushalt verteilt werden. Seit heute nun gibt es dazu einen Gegenvorschlag. Eine Gruppe, die sich selbst die sparsamen Vier nennt, sieht für die EU einen anderen Weg aus der Krise. Serdan Govedavica berichtet.
Einmalig auf 2 Jahre befristet und zweckgebunden soll die Nothilfe für die von der Corona-Krise betroffenen Staaten sein. Zumindest nach dem Willen der österreichischen Bundesregierung und 3er verbündeter Staaten. In einem gemeinsamen Positionspapier betonen Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden, sie wollen mit Krediten zu günstigen Bedingungen helfen. Die Corona-Krise erfordere europäische Solidarität und eine gemeinsame Wiederaufbaustrategie, heißt es in dem Papier der 4 Länder. Maßnahmen oder Instrumenten, die zu einer Vergemeinschaftung von Schulden oder zu bedeutenden Steigerungen im EU-Haushalt führen, könne man aber nicht zustimmen. Daher schlagen die sogenannten sparsamen Vier einen, Zitat, temporären einmaligen Nothilfefonds vor. Die Hilfen sollen nach dem Willen der 4 Nettozahlerländer zweckgebunden, also ausschließlich für den Wiederaufbau des Gesundheitssektors und der Wirtschaft vergeben werden. Die Gesamtsumme der Hilfen lässt das zweiseitige Positionspapier offen. Der Vorschlag ist ein Gegenentwurf auf den Nothilfeplan, den die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgelegt hatten. Dieser sieht vor, dass 500 Milliarden Euro über den EU-Haushalt als Zuwendungen verteilt werden sollen und nicht als Kredite.
Serdan Govedavica berichtete aus Wien. Ja, wie geht es weiter in Europa und was wird aus dem lange geplanten Urlaub oder vielleicht auch nicht geplanten Urlaub? Noch sind die Grenzen für Touristen ja dicht, aber Reisen ins europäische Ausland könnten bald wieder möglich sein. Nach Italien kündigte nun auch das vom Coronavirus schwer gebeutelte Spanien eine Öffnung für Urlaube an. Allerdings wird das noch etwas dauern. Noch kurz vor der Bekanntgabe aus Spanien hatte TUI-Vorstandschef Fritz Jussen gesagt, er wolle schon im Juni den Flugverkehr nach Mallorca wieder aufnehmen. Jetzt muss das Vorhaben aber auf den Juli verschoben werden. Aus Madrid berichtet Marc Ducke.
Spanien will ab Juli wieder ausländische Touristen empfangen. Mit Blick auf die Coronavirus-Epidemie sagte Ministerpräsident Sanchez, seine Regierung werde nicht nur dafür sorgen, dass die Urlauber keinem Risiko ausgesetzt werden, sie werde auch sicherstellen, dass die Einreisenden kein Risiko für Spanien bedeuten. Spanien wartet auf euch, sagte Sanchez an die Adresse ausländischer Urlauber. Er versprach, dass es eine Sommersaison geben werde. Die Tourismusbetriebe sollten sich ab sofort darauf einstellen. Wie genau die Regierung für eine sichere Urlaubssaison sorgen will, erklärte der Regierungschef aber nicht näher. Bisher ist es Touristen nicht möglich, nach Spanien zu kommen. Für Einreisende gilt außerdem eine 14-tägige Quarantänepflicht. Spanien ist eines der Länder, die von der Corona-Epidemie besonders hart getroffen wurden. In dem Land gilt nach wie vor der Alarmzustand. Viele Einschränkungen werden aber angesichts sinkender Infektionszahlen zunehmend gelockert. Die sozialistische Regierung steht wegen ihres Krisenmanagements unter heftiger Kritik der Opposition. Für heute hatte die rechtsextreme Partei Vox zu Protesten gegen die Regierung aufgerufen. In Madrid und anderen Städten des Landes beteiligten sich Tausende mit Autokorsos daran. Allein in der Innenstadt von Madrid sorgten nach offiziellen Schätzungen rund 6.000 Autos und Motorräder für einen riesigen Stau.
Marc Ducke berichtete aus Madrid. Urlaub in Spanien, also wohl erst ab Juli möglich. Und wie sah und sieht es an diesem langen Wochenende aus? In den Niederlanden, da gab es volle Strände, aber auch leere Campingplätze. Unterwegs waren nämlich vor allem die Niederländer selbst. Vermieter, die auf Erholungsbedürftige aus Deutschland gehofft hatten, die wurden weitgehend enttäuscht. Nur wenige deutsche Kurzurlauber sind in das Nachbarland gefahren. Ludger Kazmierczak hat trotzdem welche getroffen.
Eigentlich wollten Uschi und Gunther jetzt mit dem Wohnmobil durch Spanien und Portugal reisen. Doch die Corona-Pandemie hat den beiden einen Strich durch die Rechnung gemacht. Stattdessen ist das Aachener Pärchen nach Seeland aufgebrochen. Auf dem Campingplatz des Schrotzmann steht ihr Wohnwagen mit direktem Blick aufs Fährse Meer. Nur 3 Nachbarn haben auf der großen Rasenfläche ebenfalls ihre Zelte aufgebaut. Ungewöhnlich für ein langes Wochenende, sagt Uschi.
Es ist deutlich leerer. Ich finde es ganz angenehm so.
Die Ferienanlage in Kamperland ist allenfalls zu einem Viertel ausgelastet, denn wie überall im Land sind auch hier die sanitären Einrichtungen noch bis Anfang Juli gesperrt. Aber Camper sind kreativ, schmunzelt Gunther und zeigt auf seine Solardusche hinter dem Wohnwagen. Es ist eine einfache Gartendusche, über der ein schwarzer, prall gefüllter Sack hängt.
Da werden 20 Liter Wasser eingefüllt und dann legt man den Sack ein paar Stunden in die Sonne. Und wenn das, was auf der Verpackung draufsteht, stimmt, sollen nach etwa 2,5 Stunden soll das Wasser 40 Grad haben. Das kann ich aber noch nicht bestätigen, dass es funktioniert.
Während die Aachener ihre Ruhe auf dem Campingplatz genießen, radeln Annette und ihre drei Töchter zum Banyard-Strand an der Nordsee. Um die Besucherströme zu lenken, haben Strandbetreiber Frank van Halst und sein Team extra Holzstege nach dem Einbahnstraßenprinzip angelegt.
Hier gegenüber, hier, das ist der Ausgang für Leute, die weggehen. Und die andere Seite rechts ist die Eingang. So geht man es auf den Weg, das ist auch mit den Corona natürlich.
Eine gute Idee, denkt Annette, doch als sie die Menschenmassen in der kleinen Bucht erblickt, machen die Kleverin und ihre Kinder sofort kehrt.
Es war wahnsinnig voll am Strand und sie lagen alle wie die Sardinen in einer Büchse nebeneinander. Ich glaube, so ganz ist die Abstandsregelung hier noch nicht angekommen.
Es waren überwiegend niederländische Tagestouristen, die einen Platz an der Sonne gesucht haben. Deutsche Kurzurlauber gab es nur wenige und die staunten nicht schlecht über den lockeren Umgang der Holländer mit den Corona-Maßnahmen. Social Distancing im Supermarkt, Fehlanzeige, meint dieser Camper aus Mainz.
Wir haben uns nur gewundert, dass hier niemand eine Maske trägt und dass man einfach in die Geschäfte reingeht und eigentlich von Abstand halten gar kaum eine Rede ist. Ne? Also das wundert uns schon, ja.
Eine Mundschutzpflicht führen die Niederländer erst zum 1. Juni ein, aber nur in Bussen und Bahnen. Am selben Tag dürfen auch die Cafés und Restaurants wieder öffnen, die bislang nur Fritjes und Bitterballen to go anbieten konnten. Der 1. Juni ist übrigens Pfingstmontag. Wieder so ein Wochenende, an dem es drück werden könnte. Also ziemlich voll und eng an Hollands Küsten.
Ludger Katzmierczak berichtete aus den Niederlanden. Gehen wir nach Südamerika im Echo des Tages. Südamerika ist sehr wahrscheinlich das neue Epizentrum der Corona-Pandemie. Mit großer Sorge wird das auch von der Weltgesundheitsorganisation beobachtet. Besonders betroffen Brasilien. Dort gibt es schon mehr als 20.000 Tote und vermutlich mehr als 160.000 akut Erkrankte. Und es gibt dort einen Präsidenten, Jair Bolsonaro, den das alles nicht besonders zu berühren scheint. Abstandsregeln, Kontaktsperren sind für ihn kein Thema. Stattdessen setzt er lieber, übrigens wie Donald Trump, auf ein in seiner Wirkung umstrittenes Malaria-Medikament. Unser Südamerika-Korrespondent Ivo Maruschik beobachtet die Situation von Buenos Aires aus. Ich habe ihn gefragt, wie reagieren die Menschen auf den Straßen in Brasilien, in Rio zum Beispiel, auf diese ja wirklich dramatischen Zahlen?
Ja, es gibt eigentlich kaum große Reaktionen in der Öffentlichkeit, zumindest keine größeren Proteste. Es gab in den letzten Wochen immer mal wieder sogenannte Lassos, das heißt, die Leute stehen auf dem Balkon und schlagen Lärm aus Protest mit Pfannen und Töpfen, aber das war eigentlich das, was man an Protest wahrnehmen konnte.
Wie schützen sich die Menschen dort in Brasilien? Tragen viele Gesichtsmasken? Halten sie Abstand? Geht das überhaupt überall?
Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Städte, in denen Ausgangssperren gelten, aber die werden auch nicht so wirklich eingehalten. Das sieht man an den Mobilfunkdaten, dass der Verkehr nur so ja ungefähr die Hälfte abgenommen hat. Und in den Städten, ja, da ist es unterschiedlich. Es gibt viele Menschen, die nehmen die Hinweise ernst, die tragen Maske, aber man findet und sieht auch noch immer viele Leute ohne Maske. Und das Problem ist natürlich in den Favelas, in diesen riesigen Armutsvierteln, wo die Menschen dicht gedrängt aneinander, übereinander leben. Da kann man eigentlich Abstandsregeln gar nicht einhalten. Das funktioniert gar nicht. Auch Hygieneregeln ist schwierig, ohne Wasser zum Teil. Und hinzu kommt, die Menschen sind dort auf tägliche Einkünfte angewiesen. Die haben keine Reserven. Also dort funktioniert Abstand eigentlich überhaupt nicht.
Von Abstandsregeln und Kontaktsperren hält ja auch Präsident Bolsonaro nicht besonders viel. Was ist von ihm heute zu hören?
Von ihm ist heute zu hören, dass er sich im Kabinett eine wüste Schimpftirade geliefert hat. Da geht es um den alten Vorwurf, dass er Einfluss auf die Polizei nehmen wollte, weil die gegen seine Söhne ermittelt haben. Und das war ja im Prinzip der Punkt, der hinter dem Rücktritt von Ex-Justizminister Sergio Moro steckte. Da hat er einfach einen weiteren Brennpunkt, eine weitere Krise. Diese Kabinettssitzung, dieses Video musste veröffentlicht werden auf Gerichtsbeschluss und das kommt gar nicht gut an. Also Bolsonaro hat im Moment an mehreren Fronten zu kämpfen.
Und was ist seine Strategie im Kampf gegen die Corona-Pandemie?
Er hat eigentlich überhaupt keine Strategie. Das heißt, seine einzige Strategie ist, dass er sich von Donald Trump abgeschaut hat, dass angeblich dieses Malaria-Medikament Hydroxychloroquin gegen Corona, gegen Covid-19 helfen soll. Wie Trump glaubt er auch daran, das sei ein Wundermittel. Er hat durchgesetzt, dass das in die Richtlinien für die öffentlichen Krankenhäuser aufgenommen wurde. Das heißt, seit dieser Woche dürfen und sollen Brasiliens öffentliche Krankenhäuser dieses Mittel verschreiben. Dabei wissen wir, es gibt gerade eine neue Datenanalyse, erschienen in The Lancet, dass der Nutzen dieses Mittels sehr zweifelhaft ist. Im Gegenteil, man hat sogar eine erhöhte Todesrate festgestellt.
Und wie reagieren Mediziner, Experten in Brasilien auf all das?
Ich würde sagen, fassungslos. Also die Ärzte oder Apotheker, mit denen ich reden konnte, die wissen nicht mehr, was sie sagen sollen, dass da jetzt wirklich ein Medikament empfohlen wird, gegen wissenschaftliche Evidenz, einfach nur, weil der Präsident glaubt, es könnte ein Wundermittel sein. Also ja, die wissen nicht mehr, was sie glauben sollen.
Gibt es denn gegen Bolsonaro eigentlich auch politischen Druck, also Gegenwind? Wie lange kann er dieses Verhalten bei den Zahlen noch durchhalten?
Man sollte meinen, dass er das nicht mehr lange durchhalten kann, zumal diese Woche gab es schon das erste Amtsenthebungsverfahren wegen seiner Corona-Politik. Allerdings, ja, das kann er eigentlich aussitzen. Es ist das 32. Amtsenthebungsverfahren, das beantragt wurde. Die meisten wurden längst abgeschmettert aus unterschiedlichsten Gründen, Korruption und so weiter und so fort. Das Problem sind die Machtverhältnisse in Brasilien. Amtsenthebung ist ähnlich wie in den USA, ist nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Senat zu machen, und im Moment hat er noch die Unterstützung von drei wichtigen Gruppen. Das ist einmal das Militär, zweitens das Agrobusiness und drittens die evangelikalen Christen. Diese drei Gruppen stehen immer noch hinter ihm, und solange die hinter ihm stehen, solange bleibt er noch im Sattel.
Ich hatte die Zahlen anfangs gesagt, 160.000 geschätzt akut Erkrankte derzeit in Brasilien. Wie steht es um die medizinische Versorgung dieser Menschen in Brasilien?
Also es gibt Städte, wo das Gesundheitssystem längst kollabiert ist, zum Beispiel Manaus im Amazonasgebiet. Dort werden Massengräber ausgehoben, dort werden Menschen abgewiesen. Ich höre solche Geschichten in Ansätzen, aber auch schon aus anderen Städten, auch in São Paulo, auch in Rio de Janeiro, in diesen großen Metropolen ist das Gesundheitssystem am Anschlag. Man findet noch Betten für Covid-19-Patienten, aber die werden teilweise stundenlang durch die Gegend gefahren, bis man ein freies Bett findet. In Rio ist die Auslastung der Intensivbetten über 90%, in São Paulo etwas über 80%. Man hat versucht, große Notlazarette aufzubauen in Messehallen oder auch in Stadien, aber diese Notspitäler sind noch lange nicht einsatzbereit. Das funktioniert einfach nicht.
Ein Blick vielleicht noch auf die anderen Länder in Südamerika. Welche sind da besonders betroffen, welche auch weniger?
Zweiter Brennpunkt ist im Moment Peru. Dort gibt es schon auch seit 8 Wochen einen ziemlich strikten Lockdown. Armee auf den Straßen, sehr, sehr strenge Regeln. Aber trotzdem 111.000 Covid-19-Fälle und Tendenz immer noch stark steigend. Also man hat das Gefühl, Peru wird der nächste Brennpunkt. Und Peru ist ein bisschen auch das Beispiel, dass Abstandsregeln und Ausgangssperren nicht alleine helfen, wenn sie nicht entsprechend eingehalten werden. Vermutlich liegt es in Peru daran, dass die Leute nach wie vor auf die Märkte gehen, um sich zu versorgen. Das ist zumindest die häufigste These, die man hört, dass dort immer noch viele Ansteckungen festgestellt werden. Im Süden des Kontinents, Argentinien, da hatte man das Gefühl, dass die Krankheit einigermaßen im Griff haben. Chile hat sehr, sehr genau getestet, hat sehr genau hingeschaut. Argentinien auch seit 8 Wochen Ausgangssperren, da hatte man das Gefühl, es funktioniert, aber in den letzten Tagen sind doch wieder relativ viele Ansteckungen vorgekommen, und sowohl in Chile als auch in Argentinien sieht es so aus, dass einige Lockerungen jetzt wieder rückgängig gemacht werden müssen. Da geht man im Moment ein bisschen den Rückwärtsgang.
Südamerika, wahrscheinlich das neue Epizentrum in der Corona-Pandemie, besonders betroffen Brasilien. Informationen und Einschätzungen waren das von Ivo Maruschik aus Buenos Aires, und die kurzen Aussetzer in der Leitung, die bitten wir zu entschuldigen. In den USA, da leben ungefähr 4-mal so viele Menschen wie in Deutschland. Diese Zahl ist wichtig, um zu verstehen, wie schwer die USA von der Corona-Pandemie getroffen ist. Denn die Zahl der Infizierten ist dort mit 1,6 Millionen etwa 9-mal so hoch wie in Deutschland, die der Toten sogar 12-mal so hoch. Vor diesem Hintergrund muss man die Auseinandersetzung in den USA um die Rückkehr zum Alltag sehen. Donald Trump, der US-Präsident, will jetzt ja zum Beispiel auch alle Kirchen wieder öffnen, Gottesdienste erlauben. Auch wenn Gouverneure mancher Staaten das nicht wollen. Aber in den USA herrscht nicht nur Corona, sondern auch Wahlkampf. Katrin Brandt aus Washington.
Gottesdienst im Autokino, Abendmahl im Vorbeifahren, Weihwasser per Spritzpistole. Amerikas Pfarrer waren bisher sehr erfindungsreich darin, trotz Coronavirus ihre Gemeinden mit Gemeinschaftsgefühl und geistlichem Beistand zu versorgen. Doch nun, wo alle 50 Staaten, wenn auch in unterschiedlicher Geschwindigkeit, ihre Regeln lockern, fühlen sich viele Kirchen offenbar zurückgesetzt. Donald Trump sprang ihnen gestern zur Seite in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz.
I call upon governors to allow our churches and places of worship to open right now.
Ich rufe alle unsere Gouverneure auf, die Kirchen jetzt zu öffnen, sagte der Präsident, und zwar an diesem Wochenende schon. Einige Gouverneure hätten Abtreibungskliniken und Läden, die Alkohol verkaufen, für unverzichtbar erklärt, nicht aber die Kirchen. Das sei nicht richtig, sagte Trump und drohte.
If they don't do it, I will override the governors.
Wenn sie es nicht tun, werde ich mich über die Gouverneure hinwegsetzen, sagte er im Weißen Haus. Konservative Christen gehören zu Trumps verlässlichsten Wählern. Das erklärt seinen Vorstoß. Wie er das aber zu erreichen gedenkt, erklärte der Präsident nicht. Denn tatsächlich liegt es in der Hand der Gouverneure zu entscheiden, wer in der Pandemie als essential, also als unverzichtbar gilt und deshalb geöffnet bleiben kann. Einige Staaten, Pennsylvania und Florida etwa, haben Kirchen diesen Sonderstatus eingeräumt. In vielen anderen Staaten aber mussten die Gotteshäuser wie Sportstudios und Friseure auch schließen. Das schmerzte natürlich. Menschen dürfen in die großen Supermärkte gehen, sagt etwa Pfarrer Jim Franklin aus Fresno, Kalifornien.
They can gather there to get to physical food. Then why can they not come to a church under the same guidelines? And enjoy some spiritual food.
Sie können sich dort treffen, um Essen zu bekommen. Warum können Sie nicht nach denselben Regeln in Kirchen zusammenkommen, um geistige Nahrung zu sich zu nehmen? Fragte Franklin bei CNN. Mehr als 1200 Pfarrer haben eine Petition unterzeichnet, damit in Kalifornien zum Ende des Monats wieder echte Gottesdienste stattfinden können. Gouverneur Gavin Newsom will am Montag einen Plan vorlegen. Auch auf der anderen Seite der USA, in Rhode Island, will Gouverneurin Gina Raimondo allen gerecht werden.
So we've really tried to balance.
Wir haben wirklich versucht, die Bedürfnisse und die Rechte der Menschen auf Gottesdienste gegen die Wirklichkeit dieser Gesundheitskrise abzuwägen, sagte sie in einer PK diese Woche und kündigte an, Ende Mai die Gottesdienste wieder zu erlauben mit Auflagen. Überall also wird nach Lösungen gesucht, mal konfrontativer, mal harmonischer. Auch Trumps Koordinatorin in der Krise, Dr. Deborah Birx, riet gestern zu solchen lokalen Initiativen.
I think each one of the
Jeder der geistlichen Führer sollte Kontakt zu seinem Gesundheitsamt halten und das seiner Gemeinde vermitteln, sagte sie und rückte damit die Forderungen des Präsidenten gerade. Trump hatte die Pressekonferenz da schon verlassen.
Katrin Brandt aus Washington. Ein Wunder inmitten der Katastrophe gestern in Pakistan. Zwei Menschen haben überlebt, als das Flugzeug, in dem sie saßen, mitten in ein Wohngebiet der pakistanischen Stadt Karachi stürzte. Die Bilder zeigen eingestürzte Häuser, Trümmer, Krater sind zu sehen. 97 Menschen sollen ums Leben gekommen sein, Reisende und Crewmitglieder. Von Bewohnern der eingestürzten Häuser ist bislang nichts bekannt. Aber die Überlebenden können berichten, was an Bord passierte. Über das Drama von Karachi unsere Korrespondentin für die Region, Silke Dietrich.
Bis in die Nacht hinein haben Helfer versucht, die Opfer aus den Trümmerteilen herauszuholen. Abgebrannte Flugzeugteile haben sich in den Häusern verkeilt, von denen zum Teil nur noch verkohlte Wände übrig sind. Unzählige Male haben die Helfer in den Krankenwagen die Toten und Verletzten ins Krankenhaus gefahren. Nur zwei Passagiere, so sagen es die Behörden, hätten den Absturz überleben können. Darunter ist auch Muhammad Zubai. Im Krankenhaus hat er dem pakistanischen Fernsehsender Jio ein Interview gegeben. An Bord waren Kinder, Männer, ältere Frauen, erzählt er hier. Als der Flieger nicht landen konnte, haben alle angefangen zu schreien. Sie haben geweint und dann haben alle nur noch gebetet. Muhammad Zubai hat einige Kratzer im Gesicht, sieht aber recht munter aus. Es gleicht einem kleinen Wunder, dass er den Absturz überlebt hat. Plötzlich ist Feuer ausgebrochen in dem Flieger. Ich habe mich abgeschnallt. Dann habe ich plötzlich eine Lücke entdeckt, bin raus aus dem Flugzeug und einfach runtergesprungen. Ich denke, rund 3 Meter in die Tiefe. Dann kamen Helfer auf mich zu und haben mich ins Krankenhaus gebracht. Warum der Airbus A320 über dem Wohngebiet abgestürzt ist, ist noch nicht ganz klar. Der Pilot habe einen Notruf abgesetzt und gesagt, dass er die Kontrolle über die beiden Motoren verloren habe. Eine Minute bevor der Flieger landen sollte, sei die Verbindung abgebrochen, sagt die pakistanische Luftfahrtbehörde. Arshad Malik, der Geschäftsführer der pakistanischen Fluggesellschaft PIA, sagt auf einer Pressekonferenz: Wir haben zuvor alles gecheckt. Die Maschine ist gewartet worden. Alles, wie es die Protokolle vorsehen. Ich habe hier die ganzen Bescheinigungen vorliegen. Es werde nichts vertuscht werden, sagte Malik weiter. Inspektoren des Luftfahrtministeriums in Pakistan würden nun den Vorfall untersuchen nach internationalen Standards. Bis dahin solle man nicht über mögliche Ursachen des Absturzes spekulieren. Wir müssen erst die Daten aus dem Voice Recorder checken. Sobald wir wissen, dass es ein technisches Problem war, werden wir es Ihnen sagen. Aber es könnte auch ein Problem von außen gewesen sein. Vögel könnten der Grund sein. Wir wissen es noch nicht. Viele Menschen an Bord wollten wohl zu ihren Familien nach Karachi fliegen. Dieses Wochenende wird Eid gefeiert, das Ende der Fastenzeit für Muslime. Wohl auch ein Grund, warum erst vor wenigen Tagen die pakistanischen Behörden entschieden haben, wieder Inlandsflüge zu starten. Die waren wochenlang wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt worden.
Unsere Korrespondentin Silke Dietrich aus Neu-Delhi. Und damit zum Sport. Borussia Dortmund hat vorgelegt und beim VfL Wolfsburg gewonnen. Und seit 18.30 Uhr spielt der FC Bayern München nun gegen Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga. Fabian Wittke, wie steht's bei den Bayern?
Ja, der Tabellenführer führt seit der 17. Spielminute gegen Eintracht Frankfurt durch eine tolle Direktabnahme von Leon Goretzka mit 1:0. Und jetzt schauen wir nochmal auf die 15:30 Begegnung von heute. Der BVB gewinnt also auch Spiel 2 nach der Corona-Pause und zwar mit 2:0 beim VfL Wolfsburg. Thorsten Iffland hat in die Augen des BVB-Trainers Lucien Favre blicken können.
Herr Favre, herzlichen Glückwunsch. Letzte Woche gegen Schalke gewonnen, heute gegen den VfL Wolfsburg. Der Restart beim BVB ist absolut geglückt oder gibt es irgendwas, was Sie zu meckern haben?
Ich finde, wir haben verdient gewonnen. Unsere erste Halbzeit war sehr, sehr gut. Wir haben das Spiel kontrolliert und geführt, logisch geführt. Unsere zweite Halbzeit war ein wenig schwieriger, war trotzdem ziemlich gut, finde ich auch. Unsere Gegner hat nicht so viele Torschancen. Sie haben eine Torschance. Und wir haben 2 Tore gemacht. Wir haben mehrere Möglichkeiten, manchmal auch gute Aktion kreiert. Und ja, noch einmal, ich finde am Ende, unser Sieg ist verdient.
Das heißt also, Sie haben auch irgendwie ein richtig gutes Selbstbewusstsein für das Spiel gegen die Bayern?
Ja, natürlich, ja.
Also dürfen sich die Bayern warm anziehen dann?
Ja, wir werden sehen. Spiel für Spiel.
Das haben wir schon mal gehört im Fußball. Jetzt am Dienstag geht es dann zum vielleicht schon vorentscheidenden Match um die deutsche Meistergeisterschaft Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Ja, und was sagen eigentlich die Wolfsburger heute? Torhüter Kuhn Castells.
Ich glaube vor allem, dass wir in der ersten Halbzeit im Ballbesitz nicht so da waren, dass wir zu schnell den Ball verloren haben, zu wenig Ball erhalten konnten und nicht wirklich torgefährlich sein konnten. Zweite Halbzeit war es besser, waren wir dominanter, aber auch da denke ich nicht wirklich die 100%ige Chancen hatten, um hier 2 Tore zu schießen.
Der Tabellenvorletzte kommt aus Bremen. Werder Bremen kann doch noch gewinnen und hat sich heute ein 1:0 beim SC Freiburg erzittert. Der Ausgleich der Freiburger wurde aberkannt. 6 Minuten Nachspielzeit, jede Menge Drama, aber Sieg ist Sieg. Detlef Lindner im Gespräch mit einem ziemlich erleichterten Bremer Coach.
Florian Kohfeldt, ich kann mir vorstellen, Ihre Erleichterung ist sowas von groß. Können Sie das in Kilogramm beschreiben?
Nee, in Kilogramm kann ich das nicht beschreiben, aber ich muss zugeben, dass ich mich nach dem Spiel erstmal ganz kurz hinsetzen musste und jetzt allerdings auch schon wieder in dem Modus bin, dass das ein erster Schritt war. Ich glaube, jeder hat gesehen, welche Leidenschaft wir heute auf den Platz gebracht haben, wie viel wir auch wieder gelaufen sind, 123,5 Kilometer gelaufen. Natürlich am Ende 1-2 glückliche Situationen überstehen müssen, aber über die ganze Spielzeit unser komplettes Herz auf den Platz gebracht und dementsprechend dann hier den Sieg geholt, der ein erster Schritt für uns war im Abstiegskampf, der aber natürlich noch andauern wird und es ist wichtig, dass wir das, was wir heute auf den Platz gebracht haben, konservieren. Das wird eine andere Spiele werden jetzt gegen Gladbach, gegen Schalke von der Art und Weise des Fußballs. Aber diese Basis, die wir heute mit Emotionen, mit Herz auf den Platz gebracht haben, die beizubehalten, das wird der Schlüssel für die nächsten Wochen sein.
Das sagt Florian Kohfeldt. Und damit sind die Bremer wieder bis auf 2 Punkte am Abstiegsrelegationsplatz dran an Fortuna Düsseldorf. Aber die Düsseldorfer spielen ja noch morgen, und zwar beim 1. FC Köln auf der anderen Rheinseite. Im Kampf um die Champions-League-Plätze hatte Bayer Leverkusen eindrucksvoll mit 3:1 bei Borussia Mönchengladbach gewonnen. Kai Havertz hat wieder doppelt getroffen, doch den hören wir nicht. Dafür aber seinen Teamkollegen Sven Bender.
Für uns, glaube ich, war der Sieg sehr, sehr wichtig, um dran zu bleiben, um mittendrin zu sein. Und Topspiele haben immer irgendwie so einen besonderen Flair, und es gilt halt da auch zu bestehen und zu gewinnen. Und das haben wir heute gemacht. Und wir haben ein Ziel, wir wollen so lange wie möglich dabei bleiben und am Ende vielleicht in die Champions League zu kommen. Und ja, dann war das ein guter Schritt heute.
Und der zweite Spieltag nach Corona-Pause findet auch noch dieses Ergebnis. Der SC Paderborn und Hoffenheim trennen sich 1:1. Morgen dann noch Schalke um 13 Uhr schon gegen den FC Augsburg zu Hause, dann Mainz gegen RB Leipzig, und zum Abschluss oder zum Nachtisch gibt es dann noch am Abend den 1. FC Köln zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf.
Dankeschön, Fabian Wittke, mit dem Sport und soweit das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Carsten Fick.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.